Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüße Sie zur heutigen Vorlesung. Zuerst noch einmal zur Erinnerung, bedauerlicherweise wird die Vorlesung in der nächsten Woche am 27. Mai entfallen müssen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, das ist auch auf der Homepage angekündigt, also nächste Woche keine Vorlesung. Das heißt, wir haben dann eine größere Pause, weil dann danach, glaube ich, wieder feiert. Ja? Also wir versuchen das ein bisschen zu kompensieren, indem ich das Sprechtempo einfach verdopple. Dann kriegen wir das doch wieder rein. Ja, Sie müssen das jetzt ein bisschen aufmerksam die Sache verfolgen. Ich habe das letzte Mal begonnen, beziehungsweise darauf hingewiesen, dass jetzt die nächsten zwei Vorlesungen sich beschäftigen werden mit der Auseinandersetzung Friedrich Nietzsches mit dem Bösen. Nietzsche ist ja sozusagen eine ganz zentrale Figur in diesen philosophischen Theorien des Bösen, das aus zwei Gründen. Auf der einen Seite, weil ja ein Großteil seiner moralphilosophischen Bemühungen, wenn man das so sagen will, darauf gerichtet war, herauszufinden, was die Ursprünge unserer Moral sind, also auch die Ursprünge des Guten und des Bösen. Das heißt, es ist das Projekt einer, wie das Nietzsche dann selbst nannte, Genealogie der Moral, also eine Herführung der Moral aus ihren Ursprüngen und der Versuch nachzuzeichnen, wie sie unsere moralischen Vorstellungen und damit auch unsere Konzepte von Gut und Böse im Laufe der Geschichte verändert haben. Das war sozusagen der eine Aspekt, der sein Denken ganz maßgeblich bestimmt hat. Und der andere war, dass Nietzsche selbst, das habe ich das letzte Mal schon kurz angedeutet, dass Nietzsche selbst ja sich auf einen Standpunkt jenseits von Gut und Böse, also wie sein berühmter Buchtitel lautet, stellen wollte. Das heißt, seine Theorie der Moral, also auch seine Theorie des Guten und Bösen von einem Standpunkt aus formulieren wollte, der selbst kein moralischer Standpunkt sein sollte. Ob das möglich ist, bleiben wir mal dahingestellt. Und ob sich bei Nietzsche also versteckt, nicht natürlich doch so etwas wie bestimmte moralische Konzeptionen verbergen, die natürlich auch seine Philosophien beeinflusst haben, können wir vielleicht noch an geeigneten Orten respektive anhand geeigneter Stellen diskutieren. Er ging allerdings davon aus, dass Erkenntnis, wenn sie also tatsächlich unvoreingenommen sein will, nicht nur frei sein soll oder frei sein muss von moralischen Voraussetzungen beziehungsweise von moralischen Zielsetzungen, sondern dass eine Moral, die glaubt, sie könne sich auf Erkenntnisse stützen, immer nur eine schlecht durchdachte Moral ist. Es gibt, und das ist sozusagen der Kern dieser Aussage, nach Nietzsche keine objektiven Grundlagen der Moral. Es gibt sozusagen keine Naturgeschichte der Moral in dem Sinne, wie das etwa auch manche Evolutions- und Soziobiologen versuchen nachzuweisen, dass sich Moral im Laufe der Evolution, der Geschichte des Menschen als ein normatives System herausgebildet hat, das eben diejenigen Menschen, die sich an dieses System halten, dass denjenigen Menschen, die sich an dieses System halten, bessere Reproduktions- und Überlebenschancen einräumen. Ja, genau, so eine Theorie hat Nietzsche nicht vertreten. Ja, die ist heute sehr en vogue und sehr modern, wie Sie wissen, und man kann natürlich auch versuchen, diese evolutionstheoretischen Grundlegungen der Moral, wo etwa gezeigt wird, dass altruistisches Verhalten vorteilhafter und erfolgreicher ist als rein egoistisches Verhalten. Ja, wo Gruppensolidarität erfolgreicher ist als nicht solidarisches Verhalten in einer Gruppe, wo Wertschätzung und Achtung des anderen sozusagen den Reproduktionserfolg erhöht gegenüber einem Verhalten, das den anderen missachtet. Ja. Man kann das natürlich versuchen, diese Theorie auch empirisch zu belegen, und das gibt da ganz interessante Verfahren dazu. Aber es war nicht Nietzsches These. Ja, sondern seine These war, es gibt sozusagen keine objektiven Grundlagen der Moral, sondern Moral ist tatsächlich ein Resultat je subjektiver Wertungen und Bewertungen, die sich im Laufe der Zeit natürlich auch wandeln können. Das ist an sich schon brisant, genauso brisant wie sozusagen die zweite Dimension dieser These, dass Erkenntnis als solche selbst nicht von moralischen Überlegungen, Zielsetzungen und dergleichen mehr beeinflusst werden darf. Diese These ist ja dann später von Max Weber, dem berühmten Soziologen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, prominent geschärft worden in der sogenannten Überlegung von der sozusagen Wertfreiheit der Wissenschaften. Ja, Wissenschaft, so Max Weber, als reines erkennendes Verfahren, muss sich von allen politischen, sozialen und moralischen Wertungen freihalten, sowohl was ihr erkenntes Interesse als auch was ihre Erkenntnisergebnisse betrifft. Das erscheint uns eine Selbstverständlichkeit zu sein auf der einen Seite, Objektivität, Neutralität der Wissenschaft. Jeder weiß theoretisch, ja, dass es verfänglich wäre, Wissenschaft zu betreiben, schon unter ganz bestimmten Voraussetzungen des Wissens, was gut und böse ist. Ja. Aber wenn Sie sich aber allerdings ansehen, nur um zu zeigen, wie brisant Nietzsche noch wäre, wenn man ihn anwenden würde, etwa auf gegenwärtige Wissenschaftskulturen, ja, wenn Sie sich da ansehen, was wir gegenwärtig etwa im Bereich der Sozial- und Humanwissenschaften erforschen, und wenn Sie sich diese Forschungsprojekte und ihre Zielsetzungen ansehen, dann müssen Sie sofort bemerken, die sind durchdrungen, ja geradezu getränkt mit moralischen Vorstellungen. Warum betreiben wir zum Beispiel Migrationsforschung? Weil wir Integration erleichtern mögen. Ja? Warum betreiben wir Antisemitismusforschung? Weil wir Antisemitismus verhindern wollen. Ja? Warum betreiben wir Frauenforschung? Weil wir die Gleichberechtigung und Emanzipation der Frauen voranbringen wollen. Das heißt, wir haben überall sozusagen bestimmte moralische Vorstellungen, also Wertungen, Ziele und hoffen, dass die Wissenschaft diese Ziele bestätigen wird. Es darf da natürlich auch nichts anderes herauskommen, das ist völlig klar. Und vor allem können Sie diese Forschungen nicht betreiben mit dieser, wie Nietzsche es formuliert hatte, mit dieser Haltung eines kalten Engels, der einfach nur betrachten will, erforschen will, analysieren will, was es da so gibt. Ja? Sie können nicht sagen, also Fremdenfeindlichkeit ist ein interessantes Phänomen, das möchte ich mal untersuchen. Ja? Egal, ob diese Untersuchung zu Ergebnissen führen wird, die uns irgendwelche Möglichkeiten in der Hand geben, dieses Gefühl einzudämmen. Sie können es durchspielen. In all diesen Forschungsbereichen, die moralisch konnotiert sind, und im Bereich der human-, sozial-, politischen Wissenschaften sind sie natürlich moralisch konnotiert, und merken, wie schwer es ist und vielleicht auch gar nicht erstrebenswert ist. Diese Position der absoluten Distanzierung und des nüchternen Blicks auf einen Gegenstand durchzuhalten, sondern wir haben natürlich immer schon unsere eigene Moral, die wir allen anderen Moralen, vor allem vergangenen Moralen, für überlegen halten, haben wir schon im Hintergrund und stimmen sozusagen das, was wir wissen wollen von der Welt, auf diese Moral ab. Nietzsche wollte das durchbrechen und wie gesagt, das ist sozusagen nur ein kleiner Anstoß auch zur Selbstprovokation. Wenn man Nietzsche liest, wird man ja immer sozusagen provoziert, einen Anschluss zur Selbstprovokation, wenn Sie sich überlegen, unter welchen Bedingungen, unter welchen moralischen, unter welchen Werturteilen Sie solche Forschungen betreiben oder verfolgen oder dem nachgehen. Manchmal kommen natürlich auch Ergebnisse heraus bei solchen Forschungen, die durchaus nietzscheanische Intentionen zu vertreten scheinen. Auch wenn man natürlich dann als Philosoph immer geneigt ist zu sagen, wenn wieder mal eine empirische Untersuchung etwas zutage gefördert hat, was man bei Nietzsche schon lange lesen hätte können, aber es ist jetzt empirisch bestätigt. Ich sage das nur so nebenbei, weil mir fällt das immer auf und ich lese das immer sehr, sehr gerne. So haben psychologische Untersuchungen, die man natürlich in Amerika gemacht hat, nämlich an kleinen Kindern, und zwar praktisch von sozusagen schon in der Frühphase, von der frühen Kindheit weg, bis in die Pubertät, haben Folgendes ergeben. Ja, und das sind natürlich jetzt gleichsam nietzscheanische Ergebnisse par excellence. Erstens, alle Kinder lügen. Es gibt nicht das ehrliche Kind. Ja, also diese romantische, rousseauistische Vorstellung ist tatsächlich empirisch nicht zu halten. Zweitens, Kinder, die möglichst früh, möglichst gut lügen lernen, haben später die wesentlich besseren Durchsetzungs- und Karrierechancen. Ja? Woraus natürlich jetzt die Konsequenz zu ziehen wäre für Eltern, Lehrer, denen das Wohl des Kindes am Herzen liegt, also wollen, dass das ein möglichst schöne Karriere man später machen wird, gleich zum Anleitungen zum Lügen zu liefern und sich zu freuen darüber, wenn es dem Kind gelungen ist, seine Eltern, seine Lehrer, seine Großeltern, wer auch immer, seine Mitschüler auf möglichst raffinierte Art und Weise zu belügen. Das Witzige ist, dass in der Tat bei Nietzsche in diesem frühen Essay über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, auch hier haben sie wieder das Außermoralische. Ja? Es geht eben auch hier nicht darum, Wahrheit und Lüge moralisch zu qualifizieren, sondern nicht dann zu beobachten. Und schon damals hat Nietzsche durch Nachdenken, ohne jetzt 300 Kinder analysiert zu haben oder mit Fragebogen oder Fragen traktiert zu haben, hat Nietzsche herausgefunden, dass es genau so sein muss. Ja? Lüge ist eine Fähigkeit, die tatsächlich kognitive, habituelle und andere Verhaltensweisen verbessert und verstärkt. Der Lügner muss wesentlich mehr zum Beispiel Fantasie entwickeln können als der Nicht-Lügner. Der Lügner muss wesentlich schärfer logisch denken können, denn er muss ja ständig darauf achten, sich nicht in Widersprüche zu verwickeln. Ja? Denn der Widerspruch ist der Tod der Lüge. Und zunächst bei jedem Verhör, wenn ein Angeklagter sich beginnt, in Widersprüche zu verwickeln, werden die Richter und der Staatsanwalt hellhörig und der Verteidiger brechen die Schweißperle auf die Stirn aus. Ja? Das heißt also, und der Widerspruch ist aber das Grundprinzip der Logik. Das ist das Grundprinzip der sozialistischen Logik, Widersprüche sind zu vermeiden. Ja? Das heißt, der Lügner ist derjenige, der, weil er lügt und Widersprüche vermeiden muss, sich genau in dieses logische Denken sozusagen einübt. Und das ist natürlich auch die Grundlage später für bestimmte kommunikative Kompetenzen, die es einem erlauben, dann also alle Tätigkeiten in der Wissensgesellschaft, die mit logischem Denken zu tun haben, besser auszuführen als derjenige, der aus welchen Gründen auch immer, weil er schlechte Erzieher hatte, genötigt wurde, ständig die Wahrheit zu sagen. Jetzt überlegen Sie sich einmal das tatsächlich so durch und Sie werden draufkommen, wir verstricken uns da in wunderbare Widersprüche, denn einerseits will keiner belogen werden und auch wir glauben noch, dass Lüge natürlich etwas Schlechtes ist, vor allem wenn sie auffliegt. Ja, ich sage nur griechische Budgetzahlen, nicht? Also keiner sagt, dass er wirklich die raffiniert gelogen haben. Ja? Die haben die besten Finanzexperten der EU 10 Jahre lang belügen können. Das muss erst einmal jemand schaffen. Ja? Sondern wir sind entsetzt, ja, dass die uns mit diesem Lügengebäude alle in die Krise und vielleicht einen ökonomischen Untergang führen werden. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht, dass gelogen wird. Und gleichzeitig müssen wir aber anerkennen, die produktive Kraft der Lüge. Ja? Das heißt, es ist eine späte Bestätigung einer nietzscheanischen These durch amerikanische Psychologen, erfüllt uns natürlich mit einer gewissen Genugtuung, weil das aber genau auch die These ist, die Nietzsches Nachdenken über das Böse schlechthin grundiert hat. Ja? Genau diese Ambivalenz, dass das Böse natürlich etwas Böses ist, im Sinne von, wir möchten es eigentlich nicht, ja? Wir finden es verwerflich, wir möchten nicht darunter leiden, wir möchten nicht Objekt, Adressat, Opfer solcher Strategien werden. In manchen Situationen will man übrigens auch gelogen werden, ja, das wissen Sie. Aber gleichzeitig muss ich anerkennen, dass dieses Böse selbst, zumindest tendenziell und in der Anlage, eine unglaublich produktive Kraft sein kann. Das ist sozusagen der eine, ein Grundgedanke. Das zweite, was vor allem den frühen Nietzsche, nahezu zeitgleich mit dieser Schrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, entstand, das seine erste und auch letzte akademische Arbeit. Letzte deshalb, weil sie von der Scientific Community extrem schlecht evaluiert wurde, wie man heute sagen würde. Ja? Also zerrissen wurde und Nietzsche, wie Sie wissen, dann daraufhin resigniert und frustriert seine akademische Karriere beendet hat. Das war das Buch über die die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik natürlich. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Ich gehe jetzt nicht auf diese Kernthesen dieses Buches ein, das Apollinische, das Dionysische, das Geburt der Kunst, das Kunstwerk oder das, sondern ich gehe auf eine These ein, die vielleicht die berühmteste These dieses Buches geworden ist, weil sie sich gerade implizit auf eine Frage bezieht, die das Nachdenken über das Böse in der europäischen Philosophie seit der Antike grundiert hat, nämlich diese Frage, die wir im Rahmen dieser Vorlesung ja schon mehrmals angeschnitten haben, diese Frage, wie sich das Böse, wenn ich es einmal hier vorfinde, in dieser Welt, wie sich dieses Böse zu einem gedachten Schöpfergott, der bestimmten moralischen Prinzipien gehorchen sollte, verhält. Das heißt also, wie angesichts des Bösen in der Welt ein Gott gerechtfertigt werden kann, oder umgekehrt gefragt, wie angesichts eines gedachten gütigen Gottes das Böse in der Welt erklärt und gerechtfertigt werden kann. Ich gehe jetzt nicht noch einmal, Sie haben das gehört, vielleicht auch nachgelesen, auf diese Überlegungen ein, die von Epikur über Leibniz bis Schopenhauer reichen, um diese sogenannte Theodizee-Frage zu lösen. Nietzsche hat in jungen Jahren in Vorstudien zu dieser Schrift über die Geburt der Goethe aus dem Geiste der Musik und in dieser Schrift selber eine Konzeption verfolgt, die er später nie wirklich verworfen hat, auch wenn er sich distanziert hat, aber er ist dann gerade in der letzten Phase seines Lebens dann ganz intensiv wieder zu dieser Konzeption zurückgekehrt, nämlich eine eigenwillige Fassung dieser Theodizee-Problematik, die ich aber nach wie vor für höchst aktuell halte. Die Grundvoraussetzung ist die, und das ist immer sozusagen auch eine methodische Verfahrensweise bei Nietzsche, wir müssen mal die Perspektive wechseln. Wir müssen die Perspektive wechseln. Wir dürfen nicht die Frage nach dem Bösen, nach der Grausamkeit, nach dem Elend in der Welt aus der Perspektive betrachten, wie ist das für uns erklärbar? Ja? Was hat das für einen Sinn, den wir nicht sehen können? Ja? Warum geht es in dieser Welt so zu, dass wir nach allen moralischen Kriterien, egal jetzt, ob welcher Art die sind und aus welchem Kontext sie stammen, dass wir nach allen moralischen Kriterien sagen müssen, es ist eigentlich eine ziemlich schlechte Welt, ja? In der es Sterblichkeit gibt, in der es Unglücksfälle gibt, in der es Katastrophen gibt, in der es Grausamkeit gibt, in der es Massaker gibt, in der es Unterwerfung gibt und. Ja, eigentlich eine schlechte Welt. Und wie ist diese Welt zu rechtfertigen? Nietzsche schlägt vor, ist natürlich arrogant, aber als Gedankenexperiment erlaubt, versetzen wir uns mal eine Perspektive des Schöpfergottes. Sieht aus dessen Perspektive das auch so aus? So weit wollte er nicht einmal bei Leibniz gehen, ja? Der sich ja sehr schon rein imaginiert hatte in diesen Weltenkonstrukteur, der aber immerhin davon ausgegangen ist, dieser Weltenkonstrukteur ist gut und will die beste aller Welten erschaffen. Ja? Nietzsche setzt sich noch intensiver in diesen Schöpfergott als Gedankenexperiment, ja, stellen wir uns einmal vor, dieser Schöpfergott, das Schaffen steckt ja schon drinnen in diesem Schöpfergott, ja, dieser Creator Mundi, ja, gehorcht keinen moralischen Prinzipien, sondern stellen wir uns vor, der schafft eine Welt so, als wäre er ein Künstler. Stellen wir uns den Gott als Künstler Gott vor. Was passiert dann? Sie werden merken, die Perspektive ist vollkommen geändert, denn für einen Künstler Gott, der sozusagen eine Welt nach ästhetischen Prinzipien schafft, nach künstlerischen Prinzipien schafft, stellt sich die Frage von Gut und Böse unter ganz anderen Gesichtspunkten. Etwa unter dem Gesichtspunkt, Sie kennen das alle, gäbe es das Böse nicht in dieser Welt, die unter ästhetischen Gesichtspunkten geschaffen wird, dann wäre das eine unendlich langweilige Welt. Und unter ästhetischen Gesichtspunkten ist Langeweile das größte Verbrechen. Ja? Ein langweiliger Roman, ein langweiliger Film, ein langweiliges Theaterstück, eine langweilige Musik, sie schalten einfach ab. Ja? Der Schöpfergott, der sich an seiner Schöpfung erfreuen will, will nicht abschalten. Ja? Er will zuschauen können. Ja? Lange. Ja? Also muss diese Welt etwas beinhalten, was dieses Zuschauen zumindest ermöglicht, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad auch mit Lust erfüllt. Was bedeutet das? Was bedeutet das sozusagen, die Welt als ein Kunstwerk zu betrachten, aus der Perspektive eines Gottes, der sich als Künstler versteht? Denn dies schreibt Nietzsche in der Vorrede zu der Geburt der Goethe, die übrigens Richard Wagner gewidmet hatte. Denn dies muss uns vor allem zu unserer Erniedrigung und Erhöhung deutlich sein, dass die ganze Kunstkomödie, also unser Leben, die Welt, die Geschichte, das Leiden dieser Welt, die Katastrophen, die Kriege, der Hunger, der Tod, dass diese ganze Kunstkomödie durchaus nicht für uns etwa unserer Besserung und Bildung wegen aufgeführt wird, ja, dass wir ebenso wenig die eigentlichen Schöpfer jener Welt sind. Wohl aber dürfen wir von uns selbst annehmen, dass wir für den wahren Schöpfer derselben schon Bilder und künstlerische Projektionen sind und in der Bedeutung von Kunstwerken wir unsere höchste Würde haben. Denn, und jetzt kommt dieser berühmte und berüchtigte Satz, denn nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt. Nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt. In dieser Formulierung von der Rechtfertigung des Daseins haben Sie natürlich die Anspielung auf die Theodizee-Problematik. Unter moralischen Gesichtspunkten ist die Welt nicht zu rechtfertigen, denn sie ist eine schlechte Welt und sie müsste unter moralischen Gesichtspunkten eigentlich verworfen werden. Ja, wir können uns natürlich bessere Welten vorstellen. Ja. Unter politischen Gesichtspunkten ist sie nicht zu rechtfertigen. Ja, es ist ein ewiger Kampf von Macht und Ohnmacht, von Herrschaft und Unterdrückung, von Herren und Sklaven, wie immer sie sich auch benennen, und ist nicht zu rechtfertigen. Ja. Allein das Faktum der Sterblichkeit, der ist nicht zu rechtfertigen, ist nicht zu verstehen, der ist eine Provokation. Nur unter ästhetischen, das Dasein als solches, Sie wissen, es hat keinen Sinn. Ja? Und wir leiden unter dieser Sinnlosigkeit. Nietzsche war auch der Erste, der diesen Begriff des Nihilismus ganz stark gemacht hat zur Beschreibung der Situation des modernen Menschen. Ja? Diese Nichtigkeit, die keinen Hintergrund oder keinen Ausweg mehr kennt, weil sozusagen alle transzendenten Plausibilitäten in sich zusammengebrochen sind. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, diese Welt sinnvoll zu finden und für gerechtfertigt zu halten, nämlich sie als ästhetisches Phänomen zu betrachten. Sobald man sich sozusagen zum Beispiel diese Welt mit den Augen eines Gottes betrachtet, der ein Schöpfergott im künstlerischen Sinne ist, ja, bekommt dieses ganze Elend, das diese Welt kennzeichnet, wie in der griechischen Tragödie, plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Es stellt sich nämlich nicht mehr die Frage, unter diesen Gesichtspunkten, darf das sein, soll das sein, könnte man es verbessern, ja? Sondern es stellt sich sozusagen nur die Frage, was ist der dramatische Effekt? Ja? Und Sie werden zugeben, dass bei einer Krise der dramatische Effekt natürlich immer größer ist, als wenn nichts passiert. Ja? Unter ästhetischen Gesichtspunkten ist sozusagen alles das, was wir gegenwärtig erleben, ja, höchst amüsant. Ich sage nur Vulkanasche. Also ich weiß, ob Sie diese Bilder gesehen haben, ja, von riesigen Flugplätzen, auf denen sich nichts tut, plötzlich. Ja. Das war ästhetische Erfahrung ersten Rangs. Die Aufgeregtheit, ja. Menschen, die plötzlich nicht wissen, gewohnt an eine umfassende Mobilität, die plötzlich nicht wissen, ob sie sich überhaupt noch irgendwo hin bewegen können. Ja? Oder Krisen, von denen nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist das Urprinzip der Spannung. Ja? Es passiert etwas, was wichtig ist, aber ich weiß nicht, was die Lösung sein wird. Ja? Unter ästhetischen Gesichtspunkten leben wir in sehr aufregenden Zeiten. Ja? Wird es in 5 Jahren einen Euro noch geben? Das ist ja spannend. Ja. Viel spannender als anzunehmen, dass ich das längste Schweizer Land bin. Ja. Schweizer Franken wird es in 5 Jahren noch geben. Ja. Das wissen wir. Ob es einen Euro geben wird, wissen wir nicht. Ja. Das ist ästhetisch wesentlich aufregender, in einem Euro-Land zu leben, als in der Schweiz zu leben. Ästhetisch. Sie lachen, aber genau so wollte Nietzsche das sehen. Und er schrieb dann noch weiter, unser Bewusstsein über diese unsere ästhetische Bedeutung in einem Gesamtkunstwerk Welt oder Universum, wie Sie wollen, ist kaum ein anderes, als es die auf eine Leinwand gemalten Krieger von der auf ihr dargestellten Schlacht waren. Das heißt also, der hat überhaupt kein Bewusstsein. Ein gemalter Krieger in einem Schlachtengemälde weiß nichts von dem, was der Künstler und auch der Betrachter an ihm wahrnimmt, schätzt, gutiert. Ja? Und genauso glaubte Nietzsche. Wir wissen nicht, wir haben kein Bewusstsein davon, wie man aus dieser extremen Außenperspektive unser Verhalten, unser Leiden, unsere Hoffnungen, unsere Ängste ästhetisch bemerkt, gutiert, estimiert oder vielleicht auch verwirft. Ja, es kann auch sein, dass wir manchmal eine schlechte Komödie aufführen aus der Perspektive dieses Künstlergottes. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass Nietzsche natürlich nicht der Erfinder dieses Gedanken des Künstlergottes ist, sondern dass diese Idee selbst christlichen Ursprungs ist, auch wenn das was unangenehm sein mag. Es findet sich beim heiligen Augustinus eine Stelle, die hochinteressant ist, wo er nämlich tatsächlich den Schöpfergott, und das ist jetzt der Christus, das ist der biblische Schöpfergott, nicht der nietzscheanische Artistengott, ja, wo Augustinus tatsächlich den Schöpfergott vergleicht tatsächlich mit einem Töpfer. Mit einem Töpfer, der Tonfiguren macht, der Tongefäße macht, und wo es heißt, hat nicht der Töpfer Gewalt über den Ton, aus der gleichen Masse ein Gefäß zur Ehre, das andere zur Schande herzustellen. Und wie Ton in der Hand des Töpfers, dass er ihn knete, wie es ihm beliebt, so ist der Mensch in der Hand seines Schöpfers. Wir wissen nicht, was dieser Schöpfergott mit uns vorhat. Augustinus hat dieses Bild übrigens gebraucht, um ein uraltes theologisches Problem zu veranschaulichen, nämlich die Frage, die Sie alle kennen und die schließlich auch die christliche Kirche mitgespalten hat, nämlich die Frage, ob der Mensch durch seine eigene moralische Anstrengung erlöst werden kann oder ob er auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Ja? Und Augustinus war derjenige, der als erster eigentlich sehr, sehr stark auf diese Gnadentheorie fokussiert hat, also gesagt hat, dass der Mensch als fehlerhaftes Wesen kann tun und lassen, was er will. Ja? Er kann noch so gut sein, trotzdem könnte ihn Gott verwerfen, weil wir nichts anderes sind, als sozusagen ein knetbarer Ton in der Hand des Schöpfers. Er kann mit uns machen, was er will. Ja? Er kann uns verwerfen, obwohl wir gut sind. Er kann uns erlösen, obwohl wir böse sind. Er kann uns so schaffen, dass wir gar nicht anders sein können als böse. Er kann uns dann trotzdem erlösen oder auch verwerfen. Ja? Wie auch immer. Wir sind dieser schöpferischen Willkür ausgeliefert. Das hat sich in der katholischen Theologie nicht durchgesetzt, diese augustinische Haltung. Erst der Augustinermönch Martin Luther hat dann in seiner reformierten Kirche das zum theologischen Prinzip gemacht. Ja? Weshalb Katholiken immer glauben, durch ein gutes Leben kann man sich einen Platz im Himmelreich erwerben. Und Protestanten glauben, was immer ich hier tue, ist völlig egal, es kommt nur auf die Gnade Gottes an. Die kann ich mir vielleicht versuchen, gnädig zu stimmen durch einen Glauben, aber Sicherheit dafür gibt es nicht. Es gibt sozusagen keine Logik der Erlösung. Ich bin dem vollkommen ausgeliefert. Ja. Nietzsche, der aus einem protestantischen Pfarrershaus stammte, kannte das natürlich, diese Gnadentheorie. Und in seinem Künstlergott, ja, könnte man so sagen, ist sie noch radikalisiert und verfeinert. Ja. Jetzt ist es nicht nur eine Möglichkeit, die Gott auch hat, sondern jetzt ist es ein Denkmodell, um überhaupt mit der Frage des Guten und des Bösen in der Welt umzugehen. Nietzsche selber sprach davon, dass diese frühen Überlegungen von ihm so etwas darstellten wie eine Artistenmetaphysik. Ja, das ist seine Bezeichnung für eine Artistenmetaphysik. Das heißt also, metaphysischen Fragen, die die Philosophie und die Theologie seit alters her umtreiben, woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn des Lebens, ja? Gibt es eine Sterblichkeit der Seele, gibt es Gott, was auch immer, alle diese Fragen sind auf der Ebene sozusagen der Ontologie, der Theologie, der klassischen Metaphysik nicht zu beantworten, sondern nur aus der Perspektive der Ästhetik. Ja? Da bekommen alle diese Fragen, so könnte man sagen, eine plausible Dimension, eine plausible Antwort, weil das Kunstwerk als Kunstwerk ja nicht mehr, oder anders, Kunstwerk als Kunstwerk stelle ja nicht mehr die Frage, welchen Sinn hat es an sich, sondern ich stelle nur noch die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Teile zueinander. Sie können sich, und in dieser ästhetischen, in der Frage nach der ästhetischen Stimmigkeit eines Werkes, stelle ich ja keine moralischen Fragen mehr, auch wenn im Werk selber das Böse als Böses natürlich präsent ist. Ja? Sie können sich das bei jedem Kriminalfilm, den Sie sich ansehen, können Sie sich das vergegenwärtigen. Sie fragen sich vielleicht, ja, ist jetzt der Täter, der im Tatort auftritt, ja, ist der plausibel, ist der nachvollziehbar, ist der gut gespielt, ja, hat das Drehbuch so etwas wie eine innere Konsistenz, ist es spannend genug, ja, sind die Dialoge aufgesetzt, ist die moralische oder die soziale Botschaft, die damit bei dem deutschen Tatort meistens verkündet wird, unerträglich. Aber sie stellen nicht direkte moralische Fragen an die Protagonisten dieses Spiels selber. Ja? Sie sagen nicht, der Täter hätte eigentlich den Mord nicht begehen dürfen, wenn er ein moralisches Subjekt gewesen wäre. Ja? Sie dürfen diese Frage gar nicht stellen, denn wenn der Täter das tatsächlich nicht getan hätte, gäbe es ja keinen Tatort. Ja? Das heißt also, die Existenz eines von uns genossenen Kunstwerks, in dem das Böse vorkommt, gestattet es nicht, ja, dieses Böse als Böses in diesem Kunstwerk zu verwerfen. Ja, sonst gäbe es das Kunstwerk nicht. Ja. Sie fragen auch nie, ich meine, vielleicht schauen Sie sich auch lieber Shakespeare anstatt Tatort an, ja, und wenn Sie in ein Shakespeare-Stück gehen, sagen wir mal Othello, ja, da kann man viele Diskussionen über Othello-Aufführung abführen, aber noch nie einen Menschen die Frage stellen gehört, also eigentlich hätte Othello Desdemona eigentlich nicht erwürgen dürfen. Das ist ja von moralisch verwerflich. Noch dazu, was er höchstwahrscheinlich unschuldig war. Ja, ein unschuldiges Opfer. Wir alle wissen, hätte, wäre Othello moralisch gewesen, gäbe es das Stück nicht. Ja, wir könnten uns nicht da freuen. Und da merken Sie genau, was es bedeutet. Unter ästhetischen Gesichtspunkten. Unter ästhetischen Gesichtspunkten hat das Böse seine eindeutige positive Funktion. Ja, um es kreist alles. Unter ästhetischen Gesichtspunkten. Ja. Beim normalen Theaterstück, beim normalen Film trösten wir uns darüber hinweg, da halten wir das aus. Weil wir sagen, es ist ja nur Fiktion. In Wirklichkeit wird ja niemand umgebracht auf der Bühne. Ja, sie tun nur so, als ob. Und der radikale Schritt, den Nietzsche jetzt macht, besteht darin, dass er sagt, das ist unsere Perspektive auf das Theaterstück. Ja, die tun nur so, als ob. Ja. Aus der Perspektive eines Schöpfergottes ist aber unsere Welt als solche genau so ein Theaterstück. Ja? Nur er weiß, dass wir nur so tun, als ob. Wir wissen es nicht. Ja? Wir halten uns sozusagen für tatsächliche Protagonisten, die kein Bewusstsein davon haben, was von außen sozusagen mit ihnen angestellt wird. Man kann jetzt diese ästhetische Perspektive natürlich in verschiedenen Richtungen hin verfeinern. Nietzsche hat sozusagen geglaubt, auf der einen Seite, er hat eine Antwort auf die POLC-Frage bekommen, die Welt ist nur unter ästhetischen Gesichtspunkten zu rechtfertigen, alles andere wird scheitern. Und auf der anderen Seite ist hier ein erster Zugang zu diesem Phänomen des Bösen gewonnen worden, nämlich das Böse selbst als ästhetisches Phänomen oder unter ästhetischen Gesichtspunkten zu betrachten. Und wenn ich das tue, dann komme ich auf Bestimmungen des Bösen, die eben frei sein müssen von moralischen Kategorien. Ja? Nicht das Grausame, nicht das Verwerfliche, auf das kommt Nietzsche schon noch zurück. Ja? Weil man jetzt wirklich diese Haltung, wie gesagt, die er zum Teil noch wieder verworfen hat. Das war ja dann doch zu ästhetistisch, könnte man modern sagen. Ja? Aber wenn man das tut, ja, dann kommt man natürlich auf Bestimmungen des Bösen, wo man sofort merkt, das sind eigentlich jetzt ästhetische Kategorien oder immer im Rahmen sozusagen einer ästhetischen Konzeption werden sie erst wirklich virulent und gleichzeitig sind das aber natürlich auch Kategorien, die im Alltag uns tatsächlich bis zu einem gewissen Grad irritieren, auch wenn wir sie vielleicht so nicht unter moralischen Kategorien fassen würden. So schreibt Nietzsche in einer dieser späten Notizen, die er sich über seine Jugendwerke gemacht hat. Es ist ganz interessant, dass sehr, sehr viele Philosophen in ihrem Alter sich mit nichts anderem beschäftigen, als damit, was sie in ihrer Jugend geschrieben haben. Das hat eine gewisse Plausibilität, mit Schopenhauer genauso. Es sind jetzt soeben ediert worden, die sogenannten Senilia, also die letzten Notizen, die Schopenhauer sich gemacht hat. Und da geht es fast pausenlos nur darum, was er in seiner Jugend Geniales geschrieben hat. und der Schriftsteller Daniel Kehlmann, den Sie wahrscheinlich kennen, ist neulich gefragt worden, diese blöde Frage, ist auf der einsamen Insel verbannt. Würden welche Bücher würden Sie mitnehmen? Und er hat keck darauf gesagt, natürlich die, die ich selbst geschrieben habe. Weil mit den Büchern, die ein anderer geschrieben hat, wird er irgendwann einmal fertig. Mit den eigenen aber nie. Nicht? Ob das stimmt oder nicht, stimmt, bleiben wir dahingestellt, aber bei Nietzsche war es ähnlich. Also er denkt sozusagen kurz zu seinem geistigen Zusammenbruch ganz, ganz intensiv wieder über diese frühen Texte nach und er schreibt an einer Stelle, was ist das Böse? Was ist das Böse? Jetzt habe ich schon viele Antworten gehört, aber auf die, die Nietzsche hier gekommen ist, werden sie wahrscheinlich nicht kommen. Er schreibt dreierlei. Der Zufall, das Ungewisse und das Plötzliche. Der Zufall, das Ungewisse, das Plötzliche. Jetzt könnte man sagen, einerseits klar, der Zufall ist natürlich böse, weil unsere ganze Vorstellung von einer rationalen Beherrschbarkeit und Organisiertheit der Welt auf den Kopf stellt. Ja? Der Zufall ist böse, weil er uns irritieren muss, weil er uns aus dem Konzept bringt, weil er Pläne zerstört, und zwar ohne Grund. Diese Grundlosigkeit ist ja das, oder diese reine Zufälligkeit, warum jetzt und nicht später? Ja? Also jeder, der etwa von diesem Vulkanausbruch getroffen war und auf einem Flughafen festsaß oder in der nächsten Woche wieder festsetzen wird, kann sich des Gedankens nicht erwehren, warum heute? Ja, gerade wenn ich fliegen will. Eine Woche später wäre es kein Problem mehr. Man denkt ja nicht, dass dann andere. Ja, aber für einen selber ist dieser Zufall natürlich unerträglich. Das Zweite ist das Ungewisse. Es ist genau jene Konzeption, von der ich schon vorhin gesprochen habe, die eine gewisse Spannung aus, als ästhetische Kategorie ist das Ungewisse natürlich die extremste Spannung. Ja? Ich weiß, gerade bei dem klassischen Genre etwa des Kriminalfilms. Ja? Deswegen muss bei guten Kriminalfilmen, die wirklich diese Spannung aufrechterhalten werden, der Zuseher oder Leser, über die Frage, wer ist der Täter, so lang als möglich im Ungewissen gehalten werden. Ja? Und je mehr Varianten es gibt, das einfachste, natürlich relativ schnell durchschaubare Prinzip ist, gestalte jede Figur so, dass jeder verdächtig ist. Ja? Dann ist Ungewissheit garantiert. Ja? Oder lenke den Verdacht ab. Ja? Jemand ist sehr verdächtig und der eigentliche Täter ist ganz unverdächtig und ist mal überrascht. Und das sind wir beim Dritten, die Plötzlichkeit. Ja? Das Plötzliche ist natürlich als ästhetische Kategorie etwas ganz, ganz Entscheidendes, ganz, ganz Wesentliches. Ja? Fast alle Kunstwerke leben davon, dass etwas Überraschendes, was Plötzliches eintritt. Karl-Heinz Bohrer, der große Kulturwissenschaftler, hat diesem Phänomen der Plötzlichkeit eine eigene Studie gewidmet, vor Jahren schon. Und das Plötzliche ist natürlich sozusagen auf der einen Seite ein ästhetisch unglaublich starkes Phänomen, als das Überraschende, das Unerwartete, und gleichzeitig ist es natürlich auch etwas Erschreckendes, wenn man eben nicht damit rechnen kann, nicht damit gerechnet hat, und da ist auch wahrnehmungsbiologisch gesehen uns gleichsam überfällt. Ja? Und deswegen kann Nietzsche schreiben, und wie bekämpft der primitive Mensch das Böse, indem er genau diese drei Kategorien, nämlich Zufall, das Ungewisse und das Plötzliche, gleichsam neutralisieren will, indem er zum Beispiel den Zufall als Vernunft maskiert. Das heißt, auch dem Zufall noch so etwas wie eine Logik unterwerfen dem Zufall einer Logik unterwerfen will. Sie kennen noch verschiedene Verfahren. Das primitivste ist die Astrologie. Es gibt keinen Zufall, ja, sondern alles ist geschickt, ja, oder geschickt. Die Sterne wissen es schon, was uns als Zufall erscheint, ist aus höherer Perspektive natürlich prognostizierbar. Weniger esoterisch wäre es dann die Chaos-Theorie. Ja, auch das Chaos ist berechenbar. Es ist nichts anderes als der Versuch, den Zufall der Vernunft auszuschalten, indem ich ihn für berechenbar erkläre, Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstelle. Natürlich kann man sagen, also er regt sich nicht auf einen Vulkanausbruch, das war ja statistisch wahrscheinlich, dass er irgendwann wieder ausbrechen wird, das wussten die Geologen. Die Frage ist nur, ob jetzt oder in 2000 Jahren. Nicht, das, ich meine, man merkt sozusagen die Hilflosigkeit jetzt in dieser. Das Zweite ist, das Ungewisse maskiere ich als Macht. Ja? Das ist ein hochinteressanter Gedanke. Das Ungewisse als das, was es irritiert, als Böses, verliert seine Bedrohlichkeit wenn ich es als Macht auffasse und als Macht maskiere. Warum? Weil es dann gleichsam als Ausdruck einer Mächtigkeit, einer Gewalt, einer Durchsetzungskraft, wie auch immer, erscheint, die ich zwar nicht durchschaue, der ich aber sozusagen so etwas wie irgendeine Form von Motivation oder Intention oder Rationalität oder wie auch immer zuschreiben kann. Ja? Das heißt also, das Ungewisse als Macht, die ganzen Götterbilder in unterschiedlichsten Religionen, ja, versuchen ja mit diesem Modell zu arbeiten. Indem ich sozusagen das Ungewisse, das Geschick, das mich trifft, ja, und ich weiß nicht, warum es mich trifft, wenn ich das Geschick einer luminosen Macht, einer transzendenten Macht zuordne, dann weiß ich zwar auch noch nicht, warum es mich trifft, aber ich kann zumindest sagen, der Gott wird es wissen. Und davon lebt natürlich auch die Bereitschaft des Christen, alles auf sich zu nehmen, weil er glaubt, dass der allmächtige Gott in seiner Allmächtigkeit weiß schon, was er mit mir anstellt. Ja, ich weiß es nicht. Ja? Das heißt, und auch im nicht-theologischen Bereich delegieren wir das Ungewisse natürlich oder fühlen uns beruhigt, wenn das Ungewisse aufgefangen werden kann von einer Macht, der ich diese Macht auch zutraue. Ja? Die Ungewissheit der Finanzmärkte wäre wesentlich weniger beunruhigend, wenn es noch etwa eine politische Macht gäbe, der wir zutrauen könnten, sie wird das schon regeln. Ja? Oder sie weiß, was gespielt wird wenigstens. Ja? Die Delegitimation der politischen Macht besteht ja heute darin, dass wir das nicht mehr zutrauen. Ja? Dass keiner, ob das jetzt der Präsident der EZB ist oder die 27 Finanzminister, die ratlos verstört, braucht sich eine Fernsehbilder anschauen. Ja? Das sieht man am Gesichtsausdruck, sie wissen selbst nicht, was es ist. Das ist keine Macht, die imstande ist, Ungewissheit aufzufangen. Sie müssten zumindest so tun, als müssten sie es. Ja, das würde uns schon beruhigen und uns auch die Wirklichkeit beruhigen. Und das Dritte, womit wir dieses böse Bekämpfer, und Nietzsche, gemein wie er ist, sagt immer, das sind die Strategien des primitiven Menschen, nicht? Und das sind aber wir. Ja? Das Dritte ist sozusagen die Personifizierung. Das Böse, das sich in diesen Formen von Zufall, Ungewissheit und Plötzlichkeit ausdrückt, selbst zu personifizieren und zu interpretieren als Ausdruck gleichsam personaler Verhältnisse. Das war wahrscheinlich der Urgedanke überhaupt, denn Nietzsche hier von primitiven Personen spricht, von primitiven Menschen spricht, meint er natürlich den Frühmenschen. Ja, aber natürlich haben wir selber diese Strategien noch immer irgendwo in uns. Das Böse, also das Plötzliche, der Blitzschlag zum Beispiel, ja, plötzlich aus heiterem Himmel, ja, aus heiterem Himmel vom Blitz getroffen, ich nehme diesem plötzlichen Ereignis, diesem plötzlich schädigenden Ereignis etwas von seiner Gewalt und seiner Macht und seiner Bedrohlichkeit und seiner Bösartigkeit, indem ich es personifiziere und Jupiter dahinter vermute, ja, oder eine andere Kraft. Und natürlich tendieren auch wir dazu nach wie vor, plötzliche Ereignisse, die wir nicht verstehen, gleich in analoger Art und Weise noch zu anthropomorphisieren oder zu personifizieren, um sie uns in gewisser Weise verstehbar und damit neutralisierbar zu machen. Das heißt also, und auch hier merkt man sofort, dass wenn ich das Ganze aber jetzt nicht auf diese, unter Anführungszeichen, jetzt primitive Art und Weise versuche zu neutralisieren, als Macht, als Personifikation, als Vernunft, als unterstellte Rationalität, sondern diese Phänomene versuche wahrzunehmen als das, was sie sind. Nämlich der Zufall als Zufall, das Ungewisse als Ungewisses, das Plötzliche als Plötzliches, das Unerklärliche als Unerklärliches, dann kann ich das nur unter der Perspektive, es als ästhetische Phänomene zu betrachten. Ja. Sie können sich das bei jedem Strafprozess gegen einen wirklich bösen Verbrecher können Sie das verfolgen, dass wir sozusagen, solange wir es nicht ästhetisch sehen, also nicht als Krimi, ja, sondern tatsächlich als menschliche Tragödie, Fall Fritzl zum Beispiel, ja, als menschliche Tragödie sehen, wollen wir in irgendeiner Art und Weise diese Phänomene, und jetzt wäre es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr ambitioniert, aber auch lehrreich, diese drei nietzscheanischen Kategorien. Er hatte auch so einen Kriminalfall, der Österreich erschüttert hat, vor 2 Jahren, wie Sie wissen, anzuwenden. Ja? Sozusagen der Zufall, der gerade in diesem Kriminalfall eine extreme Rolle gespielt hat, dass er überhaupt aufgedeckt wurde. Es war eine Kette von Zufällen, genauso wie es eine Kette von Zufällen war, dass dieser Mann, der sozusagen seine inzestuösen Doppelfamilienverhältnisse über Jahrzehnte lang geheim halten konnte. Ja, das war eine Kette von Zufällen, dass niemand das vorher sozusagen entdeckt hat. Das Ungewisse, das sozusagen in vielerlei Hinsicht diesen Fall dominierte, einerseits, und das stachelte auch die Fantasie an, ja, das Ungewisse darüber, was diese Menschen empfunden haben, was die Opfer empfunden haben, was sie heute empfinden. Das Ungewisse darüber, was überhaupt das Motiv war, wie das jemand tun kann. Das Ungewisse darüber, gibt so etwas wie eine rationale Erklärung. Das Plötzliche, das wir als Plötzliches ja gar nicht zur Kenntnis nehmen wollten und konnten, was ja auch ganz interessant war, kaum ist dieser Fall plötzlich, der ist ja nicht sukzessive aufgedeckt worden. Ja? Das war von heute auf morgen war klar, da hat jemand über Jahrzehnte hindurch sozusagen mit seiner Tochter eine zweite Familie produziert und sie im Verlies seines Hauses gefangen gehalten. Das ist ein klassisches Doppelleben geführt, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde in diesem berühmten Roman von Stevenson, ein Doppelleben geführt, das unbemerkt war. Ja? Plötzlich ist es da und sofort versuchen wir eben diese Plötzlichkeit zu nehmen, diese Einzigartigkeit zu nehmen und das einzuordnen. Ja? Sofort kamen die Theorien, na klar, in einem Land, das einmal faschistisch war, muss sowas geschehen. Ja? Oder die österreichische Seele kann gar nicht anders, als hin und wieder in diesen kriminellen Akten zum Ausdruck zu kommen. Ja? Das heißt also, wir versuchen sofort sozusagen hier das Ganze darzustellen. Und es war natürlich auch die Frage, die dann aufgetaucht wird, ist das jetzt ein Modell oder ein Beispiel, besser gesagt, für eine tatsächliche böse Handlung? Oder muss man jetzt auch diesen Verbrecher, wie man das bezeichnen will, unter den Kategorien betrachten, die wir sonst gewohnt sind, aus sozialen Gesichtspunkten, aus psychologischen Gesichtspunkten? Wie war seine Kindheit, ja, ist er missbraucht worden, missbraucht er deshalb seine Kindheit. Also genau diese rationalen Erklärungsketten anzuwenden, die uns davor schützen, die Bedrohlichkeit, die darin besteht, dass es was unerklärlich Plötzliches ist, nicht aushalten zu müssen. Das heißt also, das Ganze allerdings jetzt unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet. Ja, stellen Sie sich den Fall Fritzl, man arbeitet ja schon dran, oder den Fall Kampusch als Film vor. Und Sie werden merken, dass sich auch Ihre eigene Einstellung zu den Tätern natürlich sofort ändert. Denn die Täter sind natürlich jetzt diejenigen, die dem Ganzen Dramatik verpassen, Würze verpassen, auch Tiefenemotionen verpassen, die die Spannung aufrechterhalten, die nach Erklärung gewisserweise nicht suchen, sondern sozusagen in dieser ästhetischen Konfiguration Erklärungen dieser Art nicht mehr notwendig machen. Und Sie alle wissen, dass es nur noch sozusagen so letzte Respektsbezeugungen von den Opfern sind, die uns daran hindern, das Ganze sofort auf die Bühne oder ins Kino zu stellen, weil das natürlich Stoffe sind, die sich auch so mancher Drehbuchautor nicht ausdenken könnte. Ja? Und dann bekommt das Ganze sozusagen eine andere Dimension und dann, also als Kinoeffekt, ja, also stellen Sie sich das vor, eine idyllische Kleinstadt. Alles geht seinen Gang. Alles ist wohlgeordnet. Nichts Besonderes passiert. Ja. Dann kommt ein kleiner Diebstahl da, eine kleine Rauferei im Wirtshaus. Sonst nichts. Und dann plötzlich. Ja, der Schnitt. Ja, das ist eine ganz zentrale ästhetische Technik des modernen Kunst. Der Schnitt, der plötzliche Schnitt, ja, wird offenbar unter dieser Idylle die Hölle. Ästhetisch ist das unüberbietbar. Im Leben ist es eine Katastrophe. Und genau das wollte Nietzsche zeigen. Ja. Und indem ich das Leben ästhetisch nehme, wird das eine Katastrophe unter Umständen, wenn wir es gut machen, was Unüberbietbares. Und der Böse wird zum Helden. ja, eines Stückes, in dem wir nur eine Rolle spielen. Alter barocker Gedanke übrigens. Ja, ich bin alle nur Rollen. Ja. Hofmannsthal hat das dann noch einmal bündig formuliert. Der zweite Ansatz, der Nietzsche, sozusagen das wäre sozusagen die ästhetische Ausdeutung des Bösen, oder der Versuch, das Böse, ist natürlich auch ein Versuch, das Böse zu bannen, ja, und sich vom Bösen nicht in der Weise wirklich affizieren zu lassen, indem ich ästhetisch mache. In einer mittleren Phase, späteren Phase von Nietzsches Denken, ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass er ständig selbst auch die Perspektiven wechselt auf diese Phänomene. Also in der Zeit, in der er etwa Jenseits von Gut und Böse geschrieben hat, zur Genealogie der Moral, vorher den Zarathustra, also sprach Zarathustra, hat Nietzsche sich ja ganz intensiv dann schon mit der Frage auseinandergesetzt, ob, also erstens, was sind Gut und Böse tatsächlich für Wertigkeiten, wie verhalten sie sich zueinander oder untereinander, in welchem Wechselverhältnis, jetzt auch entstehungsgeschichtlich, stehen sie und lassen sich diese Werte, Gut und Böse, sozusagen auch wieder verändern. Also Nietzsches großes Projekt war ja die Umwertung der Werte, aus Gründen, die vielleicht noch deutlich werden. So war eine seiner Thesen. Ja, und betrachten Sie es wirklich als Thesen, die er selber auch gleich so experimentell formuliert hat, oft wieder auch verworfen hat, aber die uns vielleicht nachdenklich stimmen können, zumal ja einige auch in unserer alltäglichen Reflexion des Bösen durchaus eingegangen sind. Er schreibt zum Beispiel, zwischen guten und bösen Handlungen gibt es keinen Unterschied der Gattung. Das heißt, es gibt nicht auf der einen Seite gute Handlungen, auf der anderen Seite böse Handlungen, sondern es gibt höchstens Unterschiede des Grades. Ja? Das heißt, es gibt Handlungen als Handlungen, und dann gibt es graduierte Abstufungen und einige dieser Handlungen betrachten wir als gut, andere betrachten wir als böse. Das, was wir als böse betrachten, und hier schließt Nietzsche sozusagen durchaus an Kant an, wenn auch nicht mit dessen moralischen Intentionen, das, was wir als böse betrachten, ist in erster Linie das, was wir, wie Nietzsche es formuliert, aus dem Streben nach Selbstgenuss tun. Ja, also wir dieser ganze Komplex, ja, bei Kant und bei Schopenhauer, sozusagen ganz stark als die Wurzel des Bösen identifiziert worden ist, nämlich Selbstgenuss, Selbstermächtigung, Selbstverwirklichung, Egoismus, Selbststeigerung. Ja, alles das ist auch für Nietzsche die Wurzel dessen, was wir eben in der Regel als Böse betrachten. Und dazu, und diesen Selbstgenuss oder für diesen Selbstgenuss sozusagen machen wir alles Mögliche, sozusagen alle diese Handlungen, ja, die wir aus Eitelkeit begehen, also Eitelkeit ist natürlich eine Zentralform des Selbstgenusses, ja, alle Handlungen, die wir aus Rache begehen. Ja. Es ist ganz interessant, dass Nietzsche dieses, was ja sehr viele Rechtsphilosophen anders sehen, nämlich den Rachegedanken sozusagen als erstes Aufkeimen des Gerechtigkeitsdenken, wie du mir, so ich dir, reziproke Vergeltung, ja, Gerechtigkeit, interpretiert Nietzsche ganz anders. Ja. Der Rachsüchtige ist der, der eine Selbsterniedrigung nicht aushält und das korrigieren will. Ja. Nur aus Selbstsucht versucht er sich zu rächen. Lust, Bosheit, List, ja, alles das sind Taten, sind Strategien, um den Selbstgenuss zu erhöhen. Und jetzt kommt aber die Point der Geschichte. Nichts anderes, nämlich den Selbstgenuss zu erhöhen, nichts anderes haben wir im Sinne bei Taten der Nützlichkeit, bei Taten der Aufopferung, bei Taten des Mitleids oder, das trifft jetzt uns Wissenschaftler hart, bei Taten der Erkenntnis. Immer geht es nur um Selbstgenuss, um Selbststeigerung, um Selbsterhöhung. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, also über eine, je nachdem wir veranlagt sind, gewinnt den Selbstgenuss, indem er andere reinlegt, der andere gewinnt diesen Selbstgenuss, indem er anderen hilft. Ja? Am Ende ist man ein Stückchen größer, als man vorher war. und mit sich selbst ein Stückchen zufriedener, als man vorher war. Ein kleiner Triumph. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, das mag schon sein, das wusste auch Nietzsche. Für den Betroffenen ist natürlich ein Unterschied, ob jemand seinen Selbstgenuss darin gewinnt, dass er mich betrügt, oder ob er seinen Selbstgenuss darin gewinnt, dass er mir hilft. Ja? Das ist ein Aspekt, der nicht vernachlässigt werden darf. Auch wenn man natürlich sagen kann, wenn das, der Egoismus, der Selbstgenuss oder die Sucht nach Selbstgenuss so universal ist, dass alle Arten von Handlungen aus diesem Motiv gespeist werden, ist es natürlich für eine Philosophie, für eine Moralphilosophie des Guten und Bösen höchst fatal, weil ich in der Motivation selber diese Differenz von Gut und Böse nicht mehr verankern kann. Ich kann höchstens sagen, in den Auswirkungen sind sie für andere manchmal schlechter oder manchmal besser. Ja? Aber jetzt, das, was sozusagen in der Philosophie seit der christlichen Philosophie und dann ganz stark bekannt, das zentrale Motiv war, ja? Also die Frage des Guten und Bösen in der Maxime des Willens zu sehen, in der Fähigkeit des Menschen, sich für das Gute und das Böse zu entscheiden. Ja? Genau das nimmt Nietzsche zurück und sagt, wir haben gar nichts zu entscheiden. Ja? Jeder will nur Selbstgenuss, Selbstmacht und Selbststeigerung. Die Strategien, die Handlungen, mit denen wir versuchen, was zu erreichen, ändern sich. Das heißt, als Individuum ist keiner gut oder böse, es kann nur die Auswirkung der Handlung für den anderen aus der Perspektive des Betroffenen als erwünscht oder unerwünscht gelten. Das führt Nietzsche natürlich auch dazu, zu sagen, es gibt deshalb auch nicht die an sich gute oder böse Handlung, sondern es ist entweder die Perspektive des Betroffenen oder es ist so etwas, wie wir heute sagen würden, die öffentliche Meinung, ja, die eine Handlung als gut oder böse qualifiziert. Und das Witzige ist jetzt, Nietzsche exemplifiziert das an einem Fall, wo sie intuitiv dem zustimmen würden, weil das mittlerweile Common Sense ist, um das so zu sehen. Nietzsche schreibt nämlich oder notiert sich: Was macht denn zum Beispiel die Prostitution so schädlich, schleichend, ihrer selbst unsicher? Und er antwortet, nicht das Böse an sich in ihr, sondern die schlechte Meinung, mit der sie behandelt wird. Nicht die Prostituierte ist böse, sondern böse ist sozusagen, oder sie wird, oder der Akt der Prostitution hat sich mittlerweile verändert, jetzt sind wir die Freier böse. Ja, nicht die Prostituierte, das ist eh klar, jetzt sind die Freier böse. Aber auch da ist es sozusagen, noch Nietzsche formuliert, es ist unsere Außenperspektive. Die Handlung als solche ist weder gut noch böse, ja, sondern unsere Meinung über diese Handlung, die ihren Werten zugrunde liegt, selber ihre Geschichte haben. Sie können sich die Provokation seiner Überlegung sofort vor Augen führen, ich tue das jetzt nicht durchdefinieren, wenn Sie etwa hier das Wort Prostitution im selben Satz, ja, noch einmal gesagt, was macht denn zum Beispiel Prostitution so schädlich, schleichend, nicht das Böse an sich in ihr, sondern die schlechte Meinung, mit der sie behandelt wird, wenn Sie hier das Wort Prostitution zum Beispiel auf Pädophilie ersetzen. Dann müssen wir sofort merken, also das stößt alles in uns auf. Ja, das wollen wir nicht akzeptieren. Natürlich halten wir die Pädophilie für das an sich Böse, für das an in sich schon Böse. Und nicht nur, weil wir es für das Böse halten. Ja. Nietzsche will das aufmerksam machen, hoppla, denken wir darüber nach. Ja. Ist das an sich ein böser Akt? Und wenn ja, warum? War das immer schon so? Und wenn ja, warum nicht? Oder wenn nein, warum nicht? Oder ist es nur sozusagen unsere Wertung, unsere Meinung über diese Handlungen, die uns die jetzt als böse erscheinen lassen. Ob jemand zu den Guten oder Bösen gehört, schreibt Nietzsche, und damit hat er zu diesem Gedanken eine allgemeine Fassung gegeben, ob jemand zu den Guten oder Bösen gehört, das liegt durchaus nicht an seinen Handlungen, sondern an den Meinungen über diese Handlungen. Das ist natürlich interessant, weil die Handlung als solche, das, was Menschen tun, für ihn, und erinnern Sie sich, das wäre ein bisschen auch eine Argumentation, die schon bei dem Marquis de Sade vorgekommen ist, die Handlungen an sich sind moralisch neutral. Ja? Wir tun, was wir tun, und alle tun wir es sozusagen aus diesem selbst, aus dieser Suche nach Selbstgenuss. Aber die Bewertung dieser Handlung ist ganz was anderes. Die Meinung über diese Handlung ist ganz etwas anderes. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie entstehen diese Meinungen, wie entstehen diese Bewertungen. Und da kommt Nietzsche zu seinem zentralen Gedanken, dass sich natürlich diese Bewertungen ändern. Sie ändern sich mit der Geschichte, sie ändern sich mit der Kultur, sie ändern sich mit den Umständen, sie ändern sich, so wie das Marquis de Sade gesagt hat, mit der Geografie. Schon jenseits der Grenzen gelten ganz andere Werte. Die Handlungen sind immer gleich. Ja, aber die Bewertungen der Handlungen verändern sich. Und das, was gegenwärtig als gut bewertet wird, mag in anderen Zeiten als schlecht gelten und umgekehrt. Und jetzt gibt es eine interessante Frage. Das mag mir alles zugestehen. Und Sie wissen, dass die Empirie natürlich ganz, ganz starke Argumente für diese These liefert. Ja, also die Sittengesetze der Zeiten und Völker sind so unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, obwohl die menschlichen Handlungen einander relativ ähnlich sind. Ja, also da hat ja relativ wenig getan, aber die Bewertungen verändern sich. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das selbst wiederum eine Frage der Kontingenz, der Zufälligkeit, einfach nur der Umstände ist, welche Bewertungen wir an bestimmte Handlungen anlegen. Das wäre selbst wiederum, so könnte man sagen, ein böser Gedanke. Ja? Dann ist man nämlich nur aus Zufall. Ein guter Mensch ist man sowieso nie, aber man ist dann nur aus Zufall jemand, der Handlungen tut, die als gut bewertet werden. Ja? Oder gibt es so etwas wie eine Entwicklung in den, sozusagen in den Werten und Beurteilungen von Handlungen selber? Gibt es so etwas wie, wie einen Fortschritt in unserer Möglichkeit, moralische Werturteile zu fällen? Ja? Ist es also kein Zufall, dass wir heute im Gegensatz etwa zur griechischen Antike Pädophilie verurteilen, sondern ist es ein Dokument eines moralischen Fortschritts? Ja? Sie merken schon einen Unterschied. Ja, weil es ein Zufall ist, dann kann man sagen, okay, wir verurteilen es, die Antike hat es praktiziert, ohne es zu verurteilen, und vielleicht wird es auch wieder mal praktiziert, aber zufällig sind wir halt so, dass wir das nicht mögen. Ja? Oder dann haben wir, da kann man es nicht wirklich sozusagen recht, nicht argumentieren. Oder ich sage, es gibt so einen moralischen Fortschritt, dann ist es ein Schritt hin zu mehr Humanität, wenn ich solche Praktiken verurteile, gegenüber einer Kultur oder einer Zivilisation, die das eben so nicht sieht, sondern auf einem primitiveren Standpunkt noch steht und hier andere Werte hat als wir. Sie bemerken, dass natürlich mit diesem Fortschrittskonzept auch ein Problem verbunden ist, nämlich wenn man das Pech hat, in einer Welt zu leben, in der solche Praktiken, die wir moralisch schlecht bewerten, nicht vor 2000 Jahren geschehen sind, sondern einfach jenseits der Grenze passieren, ja, beim Nachbarn. Ja. Und das ist genau die Menschenrechtsdebatte, wie Sie wissen, die wir in Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, die diese Frage etwas anders sehen und eine andere Tradition haben, gegenwärtig ja auf äußerst verkrampfte Art und Weise führen. Nietzsche selber war sich hier übrigens nicht ganz schlüssig. Ja. Auf der einen Seite waren für ihn diese Meinungen selbst natürlich kontingent, nicht wirklich logisch argumentierbar. Auf der anderen Seite, auf eine sehr vertrackte Art und Weise, kannte er so etwas durchaus wie eine geschichtliche Entwicklung in unserem moralischen Werturteil. Eben genau das, was er Genealogie der Moral nannte, eine Entstehungsgeschichte der Moral. Nur schaut die bei ihm ganz anders aus, als wir sie uns in der Regel erzählen. Nietzsches These jetzt ganz einfach formuliert, die er übrigens nicht selbst entwickelt hat, sondern die er in einem Buch seines Freundes Paul Reh gefunden hat. Nietzsches These war etwa die, dass das, was wir heute gut und böse nennen, in ursprünglicher Form, also in der Frühzeit menschlicher Kultur, nichts anderes bedeutet hat, oder diese Begriffe nichts anderes bedeutet haben, als in einem funktionalen Sinne gut oder schlecht. Ja? Also was gut für den Menschen ist, wird auch dann moralisch hoch bewertet, im Sinne jetzt des Selbstgenusses und der Selbststeigerung, und was schlecht für einen ist, wird auch als moralisch schlecht bewertet. Die Entwicklung der Moral hat sich der Nietzsche so gedacht, und das ist natürlich ein äußerst interessantes, raffiniertes und auch sozusagen viel, viel diskutiertes und auch natürlich verworfenes Konzept. Die Entwicklung hat sich nicht so gedacht. Ursprünglich zerfiel sozusagen die Menschheit in Gute, die wirklich gut waren, weil sie stark waren, weil sie sich genommen haben, was sie wollten, weil sie sich durchsetzen konnten, weil sie mächtig waren, weil sie Herren waren. Ja? Und in Schlechte, die schlecht deshalb waren, weil sie schwach waren, weil sie krank waren, weil sie ihre Selbststeigerung nicht befriedigen konnten, weil sie unterworfen werden konnten, weil sie Kriege verloren haben, weil sie Sklaven waren. Ja? Das ist sozusagen dieses, Nietzsche schwärmte so ein bisschen von der antiken Sklavenhaltergesellschaft. Es gibt Herren und Sklaven. Das, was der Herr macht, ist gut, auch in einem moralischen Sinn. Und was der Sklave macht, ist schlecht, auch in einem moralischen Sinn. Hypothetisch. Und dann sagt Nietzsche, oder war seine These, kam es, nicht zuletzt auch inspiriert durch das Christentum, zu dem, was er witzigerweise den Sklavenaufstand der Moral nannte. Ja? Die Sklaven empören sich gegen die Herren. Jetzt sind sie aber als Sklaven sind sie ja schwach und ohnmächtig, sonst wären sie keine Sklaven. Wie können sie sich empören, indem sie raffinierterweise die Wertungen verschieben? Und das, was die Herren machen, was an sich gut ist, was stark ist, was gesund ist, was mächtig ist, böse nennen. Und das, was sie selbst machen, die Schwäche, die Krankheit, das Leiden, die Ohnmacht, ja, plötzlich das Gute nennen. Das heißt also, sie werten die Werte um. Und das Interessante ist jetzt, dass Nietzsche tatsächlich angenommen hat, wie er das historisch korrekt versucht hat zu argumentieren, schenkt man uns, er hat mehr fantasiert als argumentiert, aber tatsächlich angenommen, dass es durch diese Umwertung den Sklaven gelungen ist, die Herren abzuschütteln. Ja? Und das Christentum als Mitleidsreligion, als Religion der Schwachen, seine Tugenden, seine Moral, seine Werte nahezu universell durchsetzen konnte. Diese Mitleidsethik, diese Ethik der Schwachheit, diese Ethik der Demut, das war Nietzsche ein Gräuel. Ja? Gegenüber sozusagen der Ethik der Herren, der Ethik der Herrschenden, der Ethik, Nietzsche kokettierte so mit Bildern der Raubtiere. Ja? Der Mensch als Raubtier, so eine Lieblingsvorstellung von ihm. Ja, Sie kennen diese berüchtigte Stelle, die auch die Nazis vollkommen missverstanden haben, aber Nietzsche eben von diesen Herren schwärmt als von der blonden Bestie, ja, die raubend und räuberisch und durch die Gegend zieht, sich alles aneignet, was er sich aneignen kann und wirklich nur aus Lust zerstört und auch wieder aufbaut und sozusagen einfach nichts anderes tut, als den eigenen Willen zu realisieren. Die Nazis, die hat Nietzsche wirklich nicht genau gelesen haben, um diese blonde Bestie im Sinne ihrer Arier-Ideologie mit den Germanen identifiziert. Nicht? Also wir glauben immer, sozusagen die Germanen waren blond, ja, die blonde Bestie, die sich sozusagen hier jetzt diesen räuberischen Herrengestus anmaßen kann. Sie haben völlig vergessen, dass Nietzsche erstens die Deutschen verachtet hat, als vollkommen degeneriertes Volk. Und er hat ja auch alles Mögliche versucht, um nachzuweisen, dass er kein Deutscher ist, sondern ein Pole, ja? Was auch interessant ist. Ne? Und das Zweite ist, mit der blonden Bestie war natürlich nicht die Arie gemeint, sondern mit der blonden Bestie war der Löwe gemeint. Ja? Und er hat alle die Herren Kasten gefeiert, die sozusagen Aristokratenschichten, die sich wie ein Löwe, ja, majestätisch und gleichzeitig sich um nichts kümmern, in der Welt bewegen können. Und er hat auch einige angeführt, dieser Herrenkasten. Und da, zumindest da hätte den sozusagen Nazi-Lesern von Nietzsche hätte es wie Schuppen vor die Augen fallen müssen. Denn er hat angeführt den japanischen Adel. Er hat angeführt den arabischen Adel. Und Nietzsche war ein großer Fan von sozusagen diesen arabisch-muslimischen Rittern und Ritterorden. Und er hat angeführt den europäischen Adel des Mittelalters, aber natürlich französischer Provenienz und nicht deutscher Provenienz. Ja. Das heißt also, da völlig klar, da ging es nicht um einen Rassismus im anthropologischen Sinn, sondern um die Metapher für das, was er eben unter dieser Form von Herr versteht. also noch einmal, ja, also historisch vergessen wir das. Ja, das waren nietzscheanische Fantasien. Aber das Interessante, jetzt auch philosophisch Interessante im Verhältnis von Gut und Böse, ist natürlich, dass Nietzsche sich mit dieser Theorie in eine ganz eigentümliche, wie soll man sagen, eine eigentümliche Zwickmühle gegeben hat. Denn wenn die These ist, der Gute ist der Starke, der Böse ist der Schwache. Ja? Und wenn es dann den Schwachen gelingt, durch reine Umdeutung der Werte, also den Guten zum Bösen zu machen und sich selbst zum Guten zu machen, gelingt, sich gegenüber dem Starken durchzusetzen, dann ist eigentlich der von Nietzsche so sehr verachtete Sklave, der über diese Umwertung der Werte zum Herrn geworden ist, zu bewundern, denn er ist ja jetzt der Starke. Und in der Tat hat Nietzsche tatsächlich unter dem Phänomen natürlich gelitten, wie es den Schwachen, den Ressentimentgetriebenen, den Ängstlichen, den Feigen, den Mitleidigen durch diese Großkonstruktion einer Religion der Schwäche gelingen kann, zum Starken zu werden. Und seine ganze Bewunderung galt ja auch dann jenen Figuren, und das sagte er als Protestant oder als ehemaliger Protestant, ja, galten ja auch jenen Figuren in der katholischen Kirche, die, als die katholische Kirche wirklich zu einer Weltmacht geworden ist, diese Attitüde der Religion der Schwachen abgeworfen haben und sich zu dieser Stärke als Stärke bekannt haben. Sozusagen einer der schwer bewunderten Figuren von Nietzsche war der berühmte Cesare Borgia, also dieser berüchtigte Papst, der gemordet und inzestiös verkehrt und geherrschaft hat. Also das ist wieder der Inbegriff, für uns ist der Inbegriff der verworfenen Kirche. Ja? Der Inbegriff der verworfenen Kirche. Ja. Ein Papst, der Inzest begeht, der mordet, der Kriege führt, der plündert, ja, furchtbar, am Stuhl Petri. Ja. Für Nietzsche war das zum Selbstbewusstsein gewordene Prinzip der Macht, ja, dass die Schwachen, die Ideologie der Schwachen, die jetzt endlich stark geworden war, zum ersten Mal wirklich ausdrücken. Und es gibt eine ganz witzige Stelle, wo er Martin Luther vorwirft, der durch seine Reformation, ja, diese an sich für Nietzsche so positiv entwickelte in der katholischen Kirche, zu einer wirklich weltlichen Machtinstitution gestoppt zu haben. Ja. Das war, und sozusagen die Religion der Schwachen als Schwachheit reetabliert zu haben. Das heißt also, dieser Wechsel hat ihn zutiefst beschäftigt. Und das heißt aber auch, dass dieses berühmte Konzept der Umwertung der Werte, wozu er gerne zurückgekehrt wäre, dass die Staaten wieder ihre Stärke finden, ja, obwohl sie objektiv gesehen jetzt die Schwachen sind, hat aus dieser Genealogie oder in dieser Genealogie der Moral sozusagen ihre Basis und ihre Substanz. Später beziehungsweise in anderen Zusammenhängen hat Nietzsche das versucht, ein bisschen differenzierter zu sehen. Also jetzt dieses ganz antithetische, einfache Wechselspiel von stark und schwach ist gleich gut und böse, und dann wertet man das um und dann werden die Schwachen zu den Starken und die Starken zu den Schwachen und gleichzeitig sozusagen verändern sich dann die Attribute. Ja? Und alles das, was bisher als gut galt, wird jetzt als schlecht gesehen. Also alle Attitüden von Macht und Herrschaft. Nietzsche hat dann an einer anderen Stelle das versucht, ein bisschen differenzierter zu sehen und ist noch einmal zurückgekehrt, beziehungsweise ich gehe jetzt noch einmal zurück, abschließend für die heutige Vorlesung, zu dieser These, die schon angedeutet worden ist, nämlich vom Bösen als Produktivkraft. Das ist ein Gedanke, der hochinteressant ist. Nietzsche schreibt schon ganz früh, so in der Zeit, als er auch an der Geburt der Tragödie auf dem Geiste der Musik arbeitete, schreibt schon ganz früh, und er nennt es damals noch auch mit dem Prinzip, das er dann in der Geburt der Tragödie ja ganz stark als ästhetisches Prinzip auch fundiert hat, das Dionysische, ja, diese unbändige Lebenskraft, die den Menschen überhaupt dazu bringt, kreativ zu sein, zu schaffen. Und Nietzsche hat darauf hingewiesen, dass zu dieser Lebenskraft des Schaffens, des Kreativseins, dieser Lebenslust, immer auch das Böse gehört, das Zerstörerische. Also er hat schon in dieser frühen Phase versucht, das zusammenzudenken. Und an einer Stelle schreibt er also sozusagen, alle Zyklopentaten der Menschheit, also alles das, was wir an Kultur bewundern bis heute, ja, alles das, was wir an Kultur bewundern bis heute, ist selbst auch Ausfluss gewesen einer zerstörerischen Kraft. Ja. Und hat bis zu einem gewissen Grad, und das beschäftigt uns ja in Wirklichkeit bis heute, ja, und hat bis zu einem gewissen Grad unglaublich viel Grausamkeit und Brutalität zu voraussetzen. Ja. Also jeder, der nach Ägypten fährt und die Pyramiden bewundert und sie noch bewundern kann, auch wenn er sich vor Augen führt, wie viele hunderttausend Menschen beim Bau der Pyramiden ihr Leben lassen mussten, ja, ist eigentlich Nietzsche. Ja, denn er bewundert, indem er es bewundert, natürlich, oder in der Bewunderung, oder durch die Bewunderung, akzeptieren wir natürlich auch die Opfer. Akzeptieren wir auch die Grausamkeit. Ja. Deshalb lieben wir so esoterische Theorien, die uns sagen, dass die alten Ägypter haben eigentlich schon die Schwerkraft aufheben können und haben die Pyramiden sozusagen einfach nicht durch Aufhebung der Schwerkraft die Steine aneinander gefügt, da ist keiner gestorben. Nein, nein, es sind ein paar hunderttausend Sklaven gestorben und das muss uns klar sein. Ja? Und Nietzsche sagt, und genau das ist es. Ja? Auf der einen Seite bewundern wir das, aber indem wir die Resultate dieser Grausamkeit bewundern, wenn man ehrlich ist, ja, müsste man eigentlich dann auch die Grausamkeit selbst bewundern. Denn ich kann nicht die Pyramiden bewundern und gleichzeitig sagen, aber die armen Sklaven, die hätten eigentlich nicht dafür einsetzen dürfen. Ja? Dann kann ich sie nicht bewundern. Ja, da hätten sie nicht sein dürfen. Ja? Das ist das eine. Das heißt also, diese Art von Dynamik, dass Nietzsche immer gesehen hat, dass Kreativität substanziell und systematisch mit Destruktivität verbunden ist. Wir wollen zerstören und wir wollen aufbauen. Wir wollen aufbauen und wir wollen zerstören. Und das Böse, so an einer frühen Stelle bei ihm, das Böse ist sozusagen das Fundament für alles das, was wir als Humanität, als Leistung der Menschen und auch als geistige Humanität imstande sind zu begreifen. Und dann gibt es noch eine ganz unmittelbare, sozusagen positive Auswirkung des Bösen, die Nietzsche, die können Sie, also die gilt jetzt uneingeschränkt für unseren Alltag. Und die hat Nietzsche in folgende Formulierung gegossen: Man unterschätzt den Wert einer bösen Tat, wenn man nicht in Anschlag bringt, wie viel Zungen sie in Bewegung setzt, wie viel Energie sie entfesselt und wie vielen Menschen sie zum Nachdenken oder zur Erhebung dient. Ja? Das heißt also, als Reaktion auf das Böse fangen wir überhaupt erst an nachzudenken, wir reden drüber, wir sind erschüttert oder wir sind sagen, zur Erhebung dient, auch in dem Sinne, entweder fühlt man sich selber erhaben darüber und Gott sei Dank bin ich nicht so, ja? Oder man ist auch mitunter sozusagen tatsächlich erschüttert. Das Interessante ist, dass genau diesen Gedanken, dass das Böse letztendlich eine produktive Kraft ist, nämlich durch die Reaktionen, die es hervorruft, ja, wirklich zu einem Motor der Zivilisation wird. Diesen Gedanken hat übrigens, und damit ist eher sozusagen jetzt aphoristisch, schließe ich die heutige Vorlesung, hat übrigens auch einen Philosoph gehabt, den man mit Nietzsche normalerweise nie in einem Atemzug nennen würde, nämlich Karl Marx. Karl Marx schreibt an einer Stelle genau über dasselbe Problem. Ja? Und er drückt sich hier natürlich noch wesentlich nüchterner aus als Nietzsche. Ist ein relativ später Text von Marx, wo er fragt, also welche Arbeiten sind eigentlich produktiv? Wer jetzt in Zeiten wie diesen, sollte man sich das wieder mal ansehen. Und Marx schaut die These auf, natürlich ist auch die Arbeit, und er sieht das ganz nüchtern, ja, er war ja kein Moralist, ja, ist auch die Arbeit des Verbrechers höchst produktiv. Denn der Verbrecher, jetzt Marx, produziert ja nicht nur Verbrechen, sondern mit den Verbrechen produzierte er auch zum Beispiel das Kriminalrecht. Und mit dem Kriminalrecht produzierte er auch den Professor, der Vorlesungen über das Kriminalrecht hält. Und mit diesem Professor, der Vorlesungen hält, produziert der Verbrecher auch das unvermeidliche Kompendium, worin dieser selbe Professor seine Vorträge als Buch auf den allgemeinen Markt wirft. Damit aber, so Marx, weil jetzt eine Ware produziert wurde, die verkauft wird, tritt eine Vermehrung des Nationaleigentums ein. Darüber hinaus, und das ist jetzt das, was auch Nietzsche meinte, produziert der Verbrecher einen Eindruck, teils moralisch, teils tragisch, denken Sie an den Fall Fritzl, je nachdem, und leistet so der Bewegung der moralischen und ästhetischen Gefühle des Publikums einen Dienst. Das ist schon sehr, sehr nahe an dem, was sozusagen auch Nietzsche gedacht hat. Also das ist eine ganze Reihe von unseren moralischen Sensibilitäten und vor allem ästhetischen Sensibilitäten wäre natürlich ohne diese Verbrechen unter Anführungszeichen nicht denkbar. Und das sozusagen ist ja eine Frage, die ja sogar zu einem Grundprinzip einer marktorientierten neoliberalen oder liberalen Philosophie geworden ist, wie es letztlich sozusagen auf Adam Smith zurückgeht, nämlich der Gedanke, dass das Verfolgen von subjektiv höchst verwerflichen Zielen, ja, Gier, Besitzstreben, Selbststeigerung, Machtsteigerung, für die Gesellschaft selber höchst positive Auswirkungen hat. Ja. Die privaten Laster, so das Diktum, den Marx hier zumindest im Rahmen dieser Gesellschaftsordnung, in der wir leben, durchaus zustimmen würde, die privaten Laster werden, wenn sie verfolgt werden, wenn sie befriedigt werden, letztlich durch die unsichtbare Hand des Marktes, letztlich zu öffentlichen Tugenden. Ja? Und davon lebten wir bis heute, ja? Die Gier der Spekulanten vermehrt unser Finanzvermögen bis gestern. Danke.